Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Auch heute sitze ich hier nicht alleine und quasi frisch gestärkt aus dem Urlaub und ich glaube mit ganz, ganz vielen spannenden Dingen für euch. Hier sitzt hier eine sehr, sehr spannende Interviewpartnerin mit mir gemeinsam und was wir hier besprechen und worüber wir quatschen, das werden wir euch gleich noch, ja, sehr gut zu wissen geben. Und vorab möchte ich aber ganz gerne mich erstmal dafür bedanken, dass Sie sich so, ja, für in Ihrem vollen Alltag, in Ihrem vollen Hundealltag und Hundetrainerbildenden Alltag und überhaupt Alltag, weil ich glaube, sie hat immer so wahnsinnig viel zu tun, die Zeit genommen hat, sich hier mit mir im Podcast hinzusetzen. Und liebe Eva Birkenholz, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
Und wer dich nicht kennt, der kennt dich vielleicht zumindest unter diesem Namen nicht, sondern du bist auf Instagram als Eva für alle Fälle unterwegs. Ich glaube, da klingt es schon bei dem einen oder anderen etwas deutlicher. Und liebe Eva, magst du dich vielleicht für diejenigen, die dich eventuell nicht kennen, mal versuchen, kurz vorzustellen, was machst du, wer bist du und was sind Hunde und ihre Menschen in deinem Leben?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Eva Birkenholz. Ich bin 36 Jahre alt und mittlerweile seit 13 Jahren Hundetrainerin. Ich bilde mittlerweile auch Hundetrainer aus. Ich habe im Jahr 2023 zusammen mit André Vogt die Akademie für Hundewissen gegründet. Dort bilden wir Hundetrainer aus, machen auch Weiterbildung für hundeinteressierte Menschen und Fortbildung für bereits bestehende Hundetrainer. Also da ist relativ viel los. Das ist im Moment so ein bisschen mein Hauptfeld. Ich gebe aber auch weiterhin noch Training, bin in der Hundeschule Vogt angestellte Hundetrainerin. Ich betreibe einen Social-Media-Kanal. Ich betreue aber auch noch weitere Social-Media-Kanäle. Wir haben letztes Jahr mit dem Hundeshop Vogt ein Futter auf den Markt gebracht. Da bin ich auch noch mit involviert. Und ich bin auch noch mit dabei, Videokurse zu produzieren, also unterstützt da auch den André dabei, Videokurse auf die Beine zu stellen. Bin da auch mit vor der Kamera, habe 6 Staffeln der Welpentrainer mitgedreht. Auf Six lief das. Mittlerweile kann man das auf Join noch streamen. Hab ein Buch geschrieben und ja, es ist relativ viel los rund um das Thema Hund. Ich habe selber 3 Hunde, die mittlerweile alle alt sind. Der Labi wird im September 14, das ist mein Opi, und der ist auch für alles verantwortlich, was ich heute mache. Also ohne diesen Hund wäre ich nicht dieser Mensch, der ich heute bin, mit dem Job, den ich so sehr liebe, oder mit den Jobs, die ich so sehr liebe. Und ja, mache das alles sehr, sehr gerne und bin auch gerne in verschiedenen Feldern unterwegs. Der Kern ist natürlich immer das Hundetraining und der Kern ist immer die Arbeit mit Menschen und ihren Hunden. Und das mag ich besonders gerne, weil es halt super abwechslungsreich ist und weil man sehr, sehr viel lernt, jeden Tag aufs Neue was lernen darf. Man darf ganz kreativ sein und das schätze ich wirklich sehr an unserem Beruf.
Sehr weit ausgeholt, weil es da ganz
kurz ging nicht
gibt, was du alles tust. Und da waren schon echt ein paar Punkte bei, wo man merkt, da sprüht so auch die Leidenschaft dafür, ganz besonders Wissen an Hundehalter oder auch Hundetrainer dann, angehende Hundetrainer oder auch schon bestehende Hundetrainer weiterzugeben, so dass diese davon dann entsprechend profitieren können. Die Akademie für Hundewissen, die mit ganz vielen Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl für die Privatperson, den Hundehalter, da eben steht, als auch für die noch wollen oder werden wollende Hundetrainer, die da entsprechend auch das Angebot finden. Verlinken wir euch natürlich alles Relevante später mit unter der Podcast-Folge, sodass ihr das alles finden könnt. Und du hast so viele Felder, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wo du so unterwegs bist. Und klar, alles kommt wieder zurück auf den Mensch und seinen Hund. Und ich habe so überlegt, als wir den Termin ausgemacht haben, was möchte ich dich fragen oder was soll so unser Thema werden? Und habe ein bisschen geschaut, was es so gibt. Und natürlich könnten wir uns jetzt auch über Hundetrainer unterhalten. Ich finde, die fallen ja auf jeden Fall mit da rein. Aber du hattest einen Post und da ging es so um das andere Ende der Leine. Und wir kennen ganz oft diese Ausdrücke von das andere Ende der Leine oder wir entschuldigen schon immer alles, was nicht so klappt. Ja, der Hund kann ja nichts dafür. Das andere Ende der Leine, ja, wissen wir ja, das ist ja immer alles Schuld in Anführungszeichen. Möget ihr euch jetzt bitte nicht sofort da mit Stempel drauf vorgefertigt fühlen, sondern in diesem Post hattest du ganz spannende Sachen mit drin und darauf möchte ich heute wirklich ein bisschen zu sprechen kommen, denn du bist wahnsinnig viel mit unterschiedlichsten Menschen und unterschiedlichsten Hunden unterwegs. Ich glaube, das ist so dieser Schwerpunkt bei euch, wo ihr ja wirklich auch alle Hunderassen mit dabei habt, ganz, ganz viel Unterschiedliches anbietet und auch so eine riesige Vielfalt an Menschen mit ihren Hunden seht. Und Hundetraining, Hundeerziehung, wenn wir das so lesen in einem Buch oder wenn wir das erzählt bekommen, dann hören wir immer, ja, du musst dies und das und jenes machen und dann funktioniert es so und so und so. Und am Ende des Tages, wenn es dann nicht so funktioniert, ist die Frage, ja, hat jetzt der Mensch wieder versagt oder gibt es da vielleicht auch so ein paar Punkte, über die wir uns Gedanken machen dürfen, die da noch mit reinspielen? Denn du hast es so schön formuliert, dass Verhalten ja nicht im luftleeren Raum entsteht
Ja.
und nicht nur zwischen Mensch und Hund quasi dieses Thema stattfindet, sondern wir sind einfach als Mensch-Hund-Team in ganz vielen Situationen unterwegs. Was war so der Gedanke für dich, auch mal darüber nachzudenken oder das auch so den Menschen an die Hand zu geben, dass es eben nicht nur das andere Ende der Leine Schuld ist, in Anführungszeichen, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern was siehst du häufig, dass das dich vielleicht veranlasst hat, auch mal diesen Punkt zum Nachdenken mitzugeben?
Ja, also es ist wirklich ein Riesenfeld und das ist, hast du ja gerade schon sehr, sehr schön formuliert. Mir ist es halt ganz, ganz wichtig, oder diesen Punkt Schuld daraus zu nehmen, weil das ist was, womit wir Hundebesitzer sehr, sehr, oder womit mir Hundebesitzer sehr häufig begegnen. Also die Leute kommen zu mir ins Training und sagen, ja, ich bin schuld, weil ich habe vorher das und das gemacht. Ich bin schuld, weil wir haben von Anfang an nicht XY gemacht. Ich bin schuld, weil ich habe den Hund nicht rechtzeitig gesehen. Ich war schuld, ich war schuld, ich war schuld, ich war schuld, ich war schuld. Und diese Schuld von dem Mensch zu nehmen, ist mir ganz oft sehr, sehr wichtig. Natürlich sind wir verantwortlich für unsere Hunde, aber wir haben auch nicht das ganze Leben unter Kontrolle. Und das findet immer parallel zu unserem Verhalten statt, zu dem Verhalten des Hundes statt. Das Leben kann nicht um uns herum gebaut werden, sondern wir passieren mit unserem Hund in der Welt. Und da sind so viele Punkte mehr als meine Schuld oder deine Schuld, dass der Hund sich so verhält, wie er sich verhält. Und das ist manchmal vielleicht einfach nur das Wetter. Das ist manchmal vielleicht einfach nur die Jahreszeit. Das ist manchmal vielleicht einfach nur, weil ich schlecht geschlafen habe oder der Hund hat schlecht geschlafen. Und es sind so viele Punkte, wo ich manchmal denke, nee, jetzt beruhig dich mal. So schlimm ist es nicht. Du musst dir nicht für alles die Schuld geben. Und eine Sache ist natürlich auch da auffällig. Es sind meistens wir Frauen, die sich ja um die Hunde kümmern, die ja auch die Care-Arbeit im Bereich Hund übernehmen. Und wir Frauen haben gerade in einer gewissen Altersspanne gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass wir alles richtig machen, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer nett und artig sind und dass es ganz wichtig ist, Probleme zu lösen und lösungsorientiert zu sein und alles unter Kontrolle zu haben und die Fäden in der Hand zu halten und das mal von sich zu lassen und mal loszulassen und zu sagen, ich kann nicht, ich hab's nicht in der Hand und ich will es auch gerade nicht in der Hand haben. Und das anzuerkennen und zu sagen, das ist auch vollkommen fein, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und im Training, beziehungsweise in der Kommunikation mit meistens Kundinnen, muss man auch einfach sagen, ist mir total wichtig, dass sie verstehen, was passiert da gerade. Und dass nicht alles immer damit zusammenhängt, was wir Menschen machen. Vieles, das will ich gar nicht sagen. Es ist schon oft der Mensch und es ist schon oft das Thema, dass wir mit unserem Verhalten dafür sorgen oder dass der Hund es schafft, dass wir uns so und so verhalten. Das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist halt auch immer noch viel anderes dazwischen.
Spannend. Also, dass du das jetzt so schon direkt klassifizieren kannst. Und ich glaube aber, also man braucht ja nicht immer für alles Zahlen, weil wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie viele, viele Leute so auch bei euch durchs Training laufen, wie viele Leute ihr in den Hundetrainer-Weiterbildungen seht und dass es da trotzdem schon so diesen Geschlechterunterschied gibt, dass es vielleicht einfach so ist, dass extrem viele Frauen auch gerne in die Hundeschule gehen oder das überhaupt beanspruchen. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob es da dann eben so ist, aber dass dieses Thema, was da jetzt gerade auf den Tisch kommt, dann doch gerne ein weibliches ist. Also ich glaube, das ist ja etwas, wo wir an vielen Punkten ganz gerne im Leben anecken und dann eben auch in der Hundeerziehung und gerne bürdet man sich dann so alles auf. Und wenn du sagst, also das fand ich ganz schön, wir passieren mit unseren Hunden in der Welt. Also das nimmt uns nicht raus aus dem, was drumherum ist, auch wenn wir uns manchmal gerne in Einsamkeit mit unseren Hunden wähnen und das ganz, ganz toll finden, kommt es eben doch vor, dass wir da nicht so ganz alleine sind. Und jetzt hast du gerade gesagt, vieles machen natürlich wir Hundebesitzer. Also das wissen wir ja auch, dass natürlich das, wie wir uns verhalten, auch ganz, ganz viel mit unseren Hunden macht und so, aber eben nicht ausschließlich, weil wir nicht in einem komplett klinisch sauberen Raum, Zimmer alleine mit uns und dem Hund sind und sondern da noch viel mit drumherum passiert. Was sind so für dich Faktoren, wo du sagst, da kann ich ja gar nichts dafür oder kann gar nichts dran machen? Das hat halt auch Einfluss darauf, wie funktioniert das, selbst wenn ich die tollsten Anweisungen gebe, selbst wenn ich beachte, was mir geraten wird, selbst wenn ich bestens darin bemüht bin, die Umsetzung dessen, was mein Trainer mir vielleicht empfohlen hat, dann auch wirklich versuche anzugehen. Was sind so Sachen, die wir vielleicht gar nicht so im Schirm haben, wo wir einfach nichts für können, dass sie eben trotzdem passieren?
Das klassische Beispiel da sind für mich so Alltagssituationen. Wenn du hast jetzt ein Thema mit dein Hund pöbelt andere Hunde an, ist ja so der Klassiker. So, und dann wird dir vom Trainer geraten, geh auf Abstand, versuch rechtzeitig einzugreifen, guck, dass du frühzeitig anfängst zu trainieren, achte auf XYZ. So, das kannst du alles versuchen, aber manchmal passiert es halt einfach, dass ein unangeleinter Hund auf dich zuläuft. Du hast es nicht unter Kontrolle, ist nicht in deiner Hand, kannst du nichts dran machen. Manchmal passiert es einfach, dass plötzlich um die Ecke aus dem Hauseingang ganz unvermittelt irgendwer kommt und dann eskaliert dein Hund wieder und dann denkst du dir, oh Gott, jetzt war das alles für die Katz. Ich habe mich so bemüht und es ist alles geht den Bach runter, weil ich hatte diese Situation nicht unter Kontrolle. Ich war schuld. Ich habe es nicht gesehen und nein, bist du nicht. Das ist einfach das Leben. Du kannst nicht alles kontrollieren und du kannst nicht immer inszeniert alles trainieren. Wir empfehlen das sehr, zu sagen, wir suchen uns, also wir inszenieren Training, wir gucken, dass wir es möglichst strukturiert ablaufen lassen können, aber das geht nicht immer. Und ich kann nicht dem Menschen aufbürden oder das, was halt leider auch häufig noch passiert, dann kommunizieren, ja, da musst du aber kleinschrittiger arbeiten, da musst du aber mehr gucken, dass du da und da hinfährst. Und ich kann auch nicht immer überall hinfahren. Das ist ja auch was. Ich kann nicht immer an den Arsch der Heide fahren, so ganz blöd gesagt, nur damit der Hund keine Hundebegegnung hat. Das funktioniert im Alltag nicht. Ich habe drei Hunde, ich habe ein Kind, ich habe einen Haushalt, ich muss mich hier um alles kümmern, ich habe einen Job und wenn ich jetzt ein Thema hätte mit einem Hund, ich kann nicht mit jedem Hund einzeln spazieren gehen. Habe ich von Anfang an, habe ich mir, als ich einen zweiten Hund dazu geholt habe, fest vorgenommen, ist ein Welpe, gehst du auch separat? Ja, nee, funktioniert nicht. Kriege ich nicht in meinen Alltag integriert. Und dann muss ich als Trainer, finde ich, in der Lage sein, darauf einzugehen und zu sagen, okay, wir schauen, dass wir es trotzdem für dich hinbekommen und dass wir es trotzdem schaffen, weiterzukommen und vorwärts zu kommen. Und über diese Grenzen, die halt im Training da sind, nicht hinwegzugehen, aber halt zu schauen, wie können wir denn da rankommen, dass es auch in diesen Situationen klappt. Und selbst wenn es in diesen Situationen nicht klappt, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich dann nicht wirklich maximale Rückschritte mache, was ja, wenn wir mal ehrlich sind, von einer oder zwei Situationen auch nicht passiert.
Ganz, ja, eigentlich so total normal, wenn man seinen Verstand einschaltet, aber ich glaube, so in dieser Vielfalt der Situationsmöglichkeiten oder in der Vielfalt der Trainingsmöglichkeiten, wo einem ja auch oft suggeriert wird, wenn was nicht funktioniert, dann muss ich nur noch ein bisschen mehr und mich ein bisschen besser an den Plan halten. Du hast gerade schon so ein ganz simples Beispiel gesagt, dass ich halt auch nicht permanent, ich habe ja noch ein Leben. Also wir lieben unsere Hunde und wir wollen möglichst viel Zeit mit denen verbringen, aber wir haben halt auch noch drumherum ein Leben und vielleicht ein paar Verpflichtungen, die eben auch notwendig sind, dass wir uns so das Thema Hund überhaupt im Leben auch erlauben wollen und können. Und dass es eben auch dazu gehört, dass ein Zeitfaktor vielleicht so oder so auch ein bisschen berücksichtigt werden muss und ich eben nicht meinen ganzen Tag darauf aufwenden kann, nur das Training komplett auf alles so zu gestalten. Und würdest du sagen, dass vielleicht auch so dieses sich, ich sage jetzt mal, schuldig fühlen für oder dieses extreme sich darauf fokussieren, was ja alles vielleicht nicht so richtig läuft, dass es auch manchmal etwas ist, was einen daran hindert, auch wirklich zu sehen, was funktioniert schon oder mich darauf zu konzentrieren, was, dass es auch einfach vielleicht ein bisschen weniger Problem ist, als ich das manchmal annehme in dem Moment und mich mal vielleicht so ein bisschen, wenn ich mich mal entspannen würde, meine Umwelt einfach auch lernen würde zu akzeptieren, dass sie da ist, dass das auch durchaus im Training hilfreich sein könnte.
Total. Also gerade so dieses, ich könnte mich mal entspannen, das ist so ein krass wichtiger Punkt. Ich habe letztens, war ich mit meiner, ich habe so, wir haben so Abi-Gruppen, also wir haben bei uns in der Hundeschule so ein Konzept, dass du quasi in Schulklassen durchläufst und wenn du mit der Schule fertig bist, dann kannst du ins Abi und da wird dann weiterführender Gehorsam, aber auch so ein bisschen Spaß trainiert. Und ich war mit dieser Abi-Gruppe spazieren und ich bin irgendwann, wir sind gelaufen und ich wollte eigentlich einen entspannten Spaziergang machen. Und die Leute sollten entspannt mit ihren Hunden laufen. Und die durften ohne Leine laufen und die hatten keinen Auftrag. Und ich hörte die ganze Zeit Namen rufen, hierhin, mach dies nicht, mach das nicht. Und dann habe ich mich irgendwann umgedreht. Ich lief ganz vorne, wir liefen alle so am Feld entlang wie die Gänse. Und ich lief ganz vorne, ich habe mich irgendwann umgedreht und habe gesagt, so, jetzt machen wir einen stummen Spaziergang. Und keiner von euch redet auch nur ein Wort mit seinem Hund, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Weil es mich wirklich, ich bin wahnsinnig geworden. Ich dachte so, lass den Balu doch mal. Lass die Emma doch mal. Die macht doch nix. Und es war immer so, ich fange das Stottern an, weil es mich schon wieder so aufregt. Die haben halt einfach das Gefühl gehabt, sie müssen alles unter Kontrolle haben und ich muss jeden Grashalm kontrollieren. Ich muss kontrollieren, wo der hinläuft. Schnüffelt der jetzt der Emma eine Sekunde zu lange am Popo? Hängt der am Gänseblümchen fest oder geht der jetzt vielleicht doch ins Feld? Nee, der hat nicht mal drüber nachgedacht. Aber bevor überhaupt irgendwas passiert ist, wird schon die Sicherheitskäseglocke darüber gestülpt, damit bloß nichts passiert. Und dann habe ich wirklich ein bisschen geschimpft und habe gesagt, Leute, eure Hunde sind alle gut erzogen. Die wissen mittlerweile auch, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ihr müsst die nicht vor jedem potenziellen, eventuell passieren könnenden Fehlverhalten abhalten oder beschützen. Es darf auch passieren und ihr könnt es kontrollieren. Ich weiß, dass ihr das könnt und ich weiß auch, dass eure Hunde aber wissen, was grundsätzlich richtig ist. Und surprise, surprise, der Spaziergang verlief danach so entspannt. Es ist einfach nichts passiert. Die Hunde sind artig mitgelaufen, die haben keine Riesentoberei angefangen. Ansätze davon wurden kurz mit einem machen wir nicht unterbrochen. Und dann sind wir total entspannt, ruhig spazieren gegangen. Und ich dachte mir danach so, das ist jetzt eure Hausaufgabe für eine Woche. Ihr geht jetzt mal eine Woche mit euren Hunden spazieren und entspannt euch mal. Es fällt den Leuten so schwer, sich da zurückzunehmen und zu sagen, nee, ich kann es nicht. Also selbst wenn sie es kontrollieren könnten, du musst es ja nicht. Du musst es ja nicht. Und eine Sache möchte ich auch noch darauf eingehen, die du gerade genannt hast, weil ich das so super wichtig finde, ist, dass sich nicht alles immer um den Hund drehen muss. So, und selbst wenn ich die Zeit hätte, Und ich könnte nach Pussemuckel jeden Tag fahren, um da spazieren zu gehen. Ich muss das nicht machen. Ich muss nicht mein Leben um den Hund herum bauen, sondern der Hund ist in mein Leben gekommen, um mein Leben zu bereichern. Und mein Leben war auch vorher schon schön. Und dann darf ich auch Dinge tun, die ich vorher gemacht habe. Ich darf meinen Hund alleine zu Hause lassen. 4 bis 6, von mir aus auch manchmal 8 Stunden. Da passiert nichts. Wenn der Hund gut einhalten kann, kann er auch mal 8 Stunden alleine bleiben. Oh ja, hat die Hundetrainerin gesagt. Ich meine damit nicht täglich, aber wenn ich mich mal mit einer Freundin zum Shoppen in der Stadt verabrede und es dauert halt ein bisschen länger, dann ist das mal okay. Da brauche ich mir nicht diesen Stress machen und den darf ich mir selber von den Schultern nehmen und sagen, ja, auch mein Hund darf mal zurückstecken. Ich darf auch mal wieder passieren, ich darf auch mal wieder vorkommen und ich darf mich auch um mich selber kümmern und es muss sich halt nicht eben alles um den Hund drehen.
Ich merke schon, es ist ein Thema, was dir richtig unter den Nägeln brennt. Und ich musste gerade sehr lachen, weil ich habe ganz häufig auch so Situationen, für mich ist das halt total normal. Und jetzt bin ich ja auch trainingstechnisch nicht so, ich sag mal aktuell zumindest nicht, im, ich sag mal, normalen Erziehungskurs unterwegs, sondern habe ja eigentlich ganz, ganz viel spezialisiertes Training und so und so. Und trotzdem kommt man ja auch immer wieder in die Situation, dass man mit Leuten halt auch nach dem Training, man geht einfach, man lässt die Hunde nochmal laufen. Und ich denke mir halt immer, okay, ich mache die Leine ab und dann gehe ich halt. Und dann brauche ich auch nicht mehr gucken, was machen die denn jetzt? Weil, mein Gott, die werden schnüffeln, die werden pinkeln, die werden sich guten Tag sagen, die werden sich vielleicht auch mal rechts, mal links vorstellen, wer bist denn du? Und irgendwie komisch, du bist ein bisschen anders. Aber da bin ich schon immer so, wo ich denke, hey, warum lauft denn ihr nicht einfach mal vorwärts? Warum geht denn ihr nicht einfach? Warum müsst denn ihr jetzt die ganze Zeit gucken, wo der Hund unterwegs ist? Lasst den doch einfach mal gehen. Und für mich ist das halt auch normaler Alltag. Also wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, ich gehöre überhaupt nicht zu der Fraktion, die ihre Hunde permanent draußen beschäftigt, ruft, macht, tut. Ich weiß halt, die kommen, wenn ich sie rufe. Ich weiß, die wissen, die dürfen da und da nicht hin. Und also ich kommuniziere gefühlt auf dem Spaziergang so gut wie nichts. Es sei denn, ich mache wieder irgendwelche Insta-Stories oder ich habe mir vorgenommen, ich will irgendwas filmen oder wir haben noch so ein bisschen Beschäftigungsprogramm heute mit dabei. Aber ansonsten ist halt rausgehen, spazierengehen für mich das Entspannteste auf der ganzen Welt, weil ich einfach nichts mache. Ich lasse die Hunde einfach laufen oder habe sie halt angeleint oder wie auch immer. Aber ich kommuniziere so gut wie nichts. Und es ist wirklich ein bisschen witzig zu hören, dass es auch wirklich so bei den Leuten, die eigentlich ja wissen sollten, hey, es funktioniert gut, weil ich habe ja schon ganz viel Erfahrung mit meinem Hund gemacht, dass das bisher gut funktioniert, sonst wären sie ja nicht in eurer Abi-Klasse. Aber was ist das, glaubst du, dass Menschen sich so schwer darin tun, einfach mal, ja, du hast es ein paar Mal gesagt, die Kontrolle nicht ständig behalten zu müssen bei ihrem Hund. Ist es, weil sie so schwerwiegende Erfahrungen gemacht haben? Ist es, weil sie sich davor fürchten, dass ihr Hund mal irgendwas anstellen könnte? Was ist so deine Erfahrung, was den Menschen da so schwer fällt, einfach zu sagen, okay, komm, wir passieren in der Umwelt und wir sind okay und alles ist gut und wir kriegen das schon hin?
Ich glaube, auch das ist wieder ein Puzzle. Ein ganz buntes aus vielen verschiedenen Faktoren. Also zum einen hast du natürlich diesen Hundeschulkontext, da guckt die Trainerin und dann gucken auch die anderen und dann willst du es ja alles richtig machen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Hundebesitzer da durchaus auch schon mal Erfahrung gemacht haben, dass es halt eben nicht klappt. Und in der Angst auch, was das ist ein Riesenthema, was andere über sie denken, spazieren gehen und was, wenn es jetzt nicht klappt, weil es auch so ist und das muss man ja leider auch sagen, also wir leben ja hier, also ich lebe hier in einem Ballungsgebiet, hier sind viele Hunde, hier sind viele Spaziergänger und nicht jeder hat den Luxus loszulaufen und eine Stunde spazieren zu gehen und wenn es hochkommt, vielleicht einen anderen Hund zu treffen, sondern da leben viele so, dass sie permanent Hunde treffen und gerade wenn du dann einen Hund hast, der vielleicht reaktiv ist, wobei diesen Begriff reaktiv mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber der gerne auf andere Hunde reagiert oder Kontakt sucht oder vielleicht halt auch noch nicht so fertig erzogen ist und vielleicht auch nicht jedes Mal kommt, wenn man ihn ruft, dass man dann so ein bisschen auch Gegenwind bekommt und dass Hundehalter untereinander auch nicht immer nett zueinander sind. Das ist leider auch der Fall. Und dass man dann da steht und sich eventuell mit seinem Hund auch streiten muss, weil das muss ich vielleicht auch dazu sagen, der eine oder andere weiß halt nicht, wie wir arbeiten. Wir arbeiten nicht rein positiv. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, bis zum anderen Hund hingelaufen, ja, schade, Schokolade. Dann versuchen wir es beim nächsten Mal mit ein bisschen besseren Leckerchen oder mit ein bisschen mehr Abstand. Nee, bei uns ist das auch so, dass wir, wenn wir dem Hund erklärt haben, was er eigentlich machen soll, dass wir auch sagen, wenn du das dann nicht machst oder dich halt widersetzt, ist so ein hässliches Wort. Aber wenn es halt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kommuniziere ich dir auch, dass ich das blöd finde. Über körpersprachliche Korrektur, ja, über Eingreifen und über Schimpfen mit dem Hund, wenn man das jetzt einfach mal so ganz flach sagen möchte. Und dieses Schimpfen mit dem Hund in der Öffentlichkeit ist natürlich auch etwas, das Mut erfordert, weil wir nicht bewertet werden möchten als Menschen. Vor allen Dingen nicht von Fremden. So, und wenn ich selber als Mensch nicht in der Lage bin, mich davon frei zu machen, was andere über mich denken, ist es natürlich super schwierig, in der Öffentlichkeit meinen Hund auch eventuell mal wirklich deutlich zu korrigieren. Und ich erinnere mich selber sehr, sehr gut an die Zeit, als ich meinen Hund erzogen habe. Ich war super streng, weil ich sehr ambitioniert war. Ich war auch in der Hundeschule, wo das noch deutlich strenger gelehrt wurde als bei mir. Da wurde noch irgendwie mit Dingen geschmissen, ganz doll nach dem Hund, was ich auch unter gewissen Umständen durchaus noch akzeptabel finde, muss ich auch dazu sagen, aber halt nicht per se bei jedem Hund in jeder Situation. So, und als der Hund dann kam und alle um mich rum, ich war Anfang 20, ne, und alle haben dann gesagt, nein, hol dir keinen Hund, weißt du, wie anstrengend das ist, und dann auch noch ein Welpen, das ist so viel Arbeit, so viel Verantwortung, du musst so konsequent sein. Und ich war schon immer so ein Typ, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann war ich so, pa, watch me. So, guck mal, wie ich das mache. Ich zeig's dir. Und dann habe ich mich da richtig reingefuchst, hatte dann auch Glück quasi mit meiner Trainerin, weil ich sehr viel gut verstanden habe, was sie erklärt hat. Das ist übrigens auch im Hundetraining ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Die Leute sollten schon verstehen, warum XYZ passiert oder warum wir so und so handeln. Wenn ihr das habt bei euch im Hundetraining, also wenn du jetzt zuhörst und du merkst, okay, ich verstehe eigentlich gar nicht, was ich da mache, frag nach. Lass es dir erklären. Es ist wichtig, dass du es verstehst. Und habe dann auch in der Öffentlichkeit halt mich getraut, diese Korrekturen umzusetzen. Und ich habe auch Gegenwind bekommen. Und meine Freunde haben auch zu mir gesagt, boah, Eva, du bist so streng. Der arme Hund, warum darf der denn jetzt nicht? Und ich bin ins Restaurant gekommen mit meinem 6 Monate alten Hund. Der war ja noch ganz neu, ne? Und die Mädels sind so, oh, der ist so süß, ne? Und ich habe vorher in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, Mädels, ihr begrüßt diesen Hund nicht. Ich will, dass der sich unter den Tisch legt und keiner darf dem Hallo sagen. Und das war so, wo ich dann auch wirklich echt streng war und alle gesagt haben, boah, du bist viel zu streng, der arme Hund, der darf ja gar nichts, ne? Und dann war dieser Hund 6 Monate alt, der wurde 1 Jahr alt, der ist 13 Jahre alt und alle lieben diesen Hund dafür, dass er so ist, wie er ist. Und das bedeutet, er ist entspannt, der weiß, wann er nicht dran ist, der hört, wenn man ihn anspricht, weil er durch konstantes Training gelernt hat, dass ich durchsetzungsfähig bin. Und nicht, weil ich permanent nett zu dem war und weil ich viele Dinge am Anfang halt wirklich auch in der Öffentlichkeit und auch vor fremden Leuten trotzdem durchgesetzt habe und streng zu meinem Hund auch war, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber dadurch hat er so viele Freiheiten mittlerweile. Der wird, egal wo ich den hingebe, wird der mit Kusshand genommen. Alle lieben diesen Hund, weil er einfach klar gelernt hat, sich zu benehmen. So. Und das ist halt was, was ich gerne als großes Ziel mit hingebe und Mut zu sprechen muss, wirklich den Menschen, dass ich sage, traut euch, das durchzusetzen. Es ist für ein höheres Ziel. Es ist nämlich genau dafür, dass wir irgendwann, so wie du es gerade beschrieben hast und wie es bei mir halt auch ist, mit dem Handy in der Hand spazieren gehen können und wissen, die kommen schon, wenn ich die rufe. Ich kann die laufen lassen. Und das ist halt etwas, das muss ich mir so in den Kopf rufen. Je klarer ich gerade von Anfang an bin, desto entspannter darf ich hinterher sein. Ich muss allerdings auch Mut dafür haben, das auch in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Weil wir wissen ja mittlerweile als Trainerin, was wir da machen. Und ich kann das vor jedem rechtfertigen, warum ich meinen Hund gerade so bestraft oder korrigiert habe, wofür das gut ist. Und ich stehe dahinter. Und da ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss man als Mensch halt erstmal lernen, dahinter zu stehen. Und für dieses Dahinterstehen brauchen wir wiederum das Verständnis dafür, warum ich das so mache, wie ich es mache.
Ganz wichtige Punkte, die du da mit reingebracht hast. Und Gott sei Dank, jemand, der einfach auch seinem Hund klar sagt, was darf er, was darf er nicht. Ich glaube, da können wir jetzt direkt die nächste Folge
Ja, stimmt.
draus
Darauf
machen.
auf ihm zuzusagen.
Und so weiter. Da könnte man dann entsprechend nochmal direkt weiter gucken. Aber jetzt hast du auch nochmal einen Faktor mit reingenommen, wenn wir nochmal zu diesem, das andere Ende der Leine, da sind wir als andere Ende der Leine doch irgendwie schon für verantwortlich. Aber es fällt uns, glaube ich, unheimlich schwer zu akzeptieren, dass wir uns den Hund für uns geholt haben und nicht für andere Menschen, die natürlich auch je nach Alter des Hundes, je nach Aussehen des Hundes unheimlich darauf abfahren und uns richtig in die Quere kommen können mit ihrem, hoch, so süß, auch so hier, gar nicht so schlimm, wenn der mal an der Leine zieht, dich dann zu mir hinschleift und ich den dann noch freudestrahlend begrüße und da mal zu verstehen, wie viel das eigentlich einem das Leben schwerer macht. Und dafür echt den, ja, Hintern in der Hose zu haben, zu sagen, nee, das machst du jetzt nicht. Das ist mir egal, wie gut wir befreundet sind. Das ist mir egal, wie gut wir uns kennen, was du für ein Familienmitglied bist. Ich will halt nicht von meinem später 35-Kilo-Hund quer durch den Acker gezogen werden, weil er Frau Meier, Frau Müller XY hinten sieht und die hat den doch immer so begrüßt und immer so gefeiert, wenn er sie getroffen hat und ihm am besten noch Kekse reingeschoben. So dieses sich dagegen ja auch einfach stellen zu können. Ich glaube, das ist so ein Riesenthema für uns Menschen, da einfach mal eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich erziehe jetzt meinen Hund, es ist mir egal, was du von dem willst, aber ich möchte es gerade nicht.
Ja, das Thema Grenzen im Hundetraining ist halt nicht nur für die Hunde wichtig, sondern auch für uns. Und ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mich mit meinem Schwiegervater so gestritten. Da bin ich, also da ist auch das erste Mal gewesen, ich war, wie gesagt, ich war jung. Das ist jetzt 13 Jahre her. Es war auch damals noch nicht mein Schwiegervater, sondern der Vater meines Freundes und eigentlich auch nicht so eine super vertraute Person. Aber wir sind irgendwie aufeinander zugelaufen. Ich hatte den Kasper bei mir ohne Leine. Und er hat ihn gerufen über die Distanz und mein Hund ist ohne Erlaubnis losgestartet. Und wir hatten damals festgelegt, also ich für mich und meinen Hund, wir starten niemals ohne Erlaubnis irgendwo hin, egal wer ruft. Es sei denn, es ist Herrchen, da habe ich es erlaubt. So, aber es gab diese klare Grenze. Und er wurde gerufen von meinem Schwiegervater und hat von mir Todesärger dafür gekriegt, dass er einfach durchgestartet ist. Und dann hat mein Schwiegervater zu mir gesagt, ach, der arme Hund, warum machst du das denn? Ich habe den doch gerufen. Oh, und dann hab ich gesagt, Jürgen, so geht das nicht. Ich bin Hundetrainerin oder ich will Hundetrainerin werden. Ich möchte, dass mein Hund sich benimmt und wir haben die Regel, der darf das nicht ohne Erlaubnis. Ich habe es ihm nicht erlaubt und er ist einfach durchgestartet. Und weil du den jetzt gerufen hast und weil du dich nicht daran gehalten hast, obwohl er das wusste, muss ich jetzt meinen Hund bestrafen. Und kriegt jetzt der Hund Ärger. Dass der jetzt so Ärger kriegt, ist deine Schuld und nicht meine. So, und das war halt, das ist halt irgendwie so ein Punkt, der mir jetzt, wo ich gerade drüber spreche, wirklich krass auffällt, dass man echt mutig sein muss, wenn man seinen Hund in der Öffentlichkeit erzieht. Und diesen Mut zu haben, da, ich glaube, das ist für viele Menschen nicht immer einfach, weil so Korrekturen zu setzen, gerade wenn man körpersprachlich arbeitet und deutlich auch Demutsverhalten beim Hund sehen möchte, also sehen möchte, dass er sich entschuldigt, dass da was angekommen ist, dass er sagt, oh sorry, tut mir leid, dann ist das ein Anblick, den A, nicht mal Hundebesitzer gut ertragen können. Also nicht mal beim eigenen Hund kann man das ja gut ertragen, wenn der Hund sagt, oh, Entschuldigung, bitte hau mich nicht. Ja, also im übertragenen Sinne, wir hauen natürlich nicht. Aber dass dann noch Außenstehende da sind, das auch noch sehen, dass ich selber dafür verantwortlich bin, dass mein Hund so traurig guckt. Ja, und das dann noch vor Fremden zu rechtfertigen, dass das richtig ist und dass ich das gerade will, dass der so guckt, das ist natürlich schon ein Brett. Und ich kann das nachvollziehen und ich kann das nachempfinden, dass das gerade für Ersthundebesitzer erstmal verstanden werden muss. Was ist das überhaupt? Ist der Hund jetzt wirklich traurig und hat der Angst vor mir? Oder ist es nur normales Ausdrucksverhalten? Will ich das? Ist das eine Kommunikation, die ich hier gerade mit meinem Hund führe? Ist das Gespräch, so wie ich es führe, angemessen? Und wenn ich das erstmal verstanden habe und für mich akzeptiert und angenommen habe, bin ich bereit dazu, das auch dann zu machen, wenn es halt wirklich drauf ankommt. Und kann ich das so für mich vertreten, dass es auch, dass ich dazu stehen kann? Und wenn die Antwort da nein ist, dann sollte ich gucken, dass ich eine andere Trainingsphilosophie fahre oder dafür sorge, dass diese gewissen Situationen nicht passieren können. Es ist halt dann über Management löse. Das ist aber auch wieder was ich dann mit meinem Trainer oder meiner Trainerin besprechen kann. Wenn ich einen guten Trainer da habe, der einen großen Methodenkoffer hat, dann wird es auch dafür Lösungen geben. Und das ist mir im Training halt immer sehr, sehr wichtig, wenn ich mit Kundinnen und Kunden arbeite, dass ich sage, Leute, wenn das für euch nicht geht, wenn es für euch nicht umsetzbar ist, wenn ihr was nicht verstanden habt, wir sprechen drüber, fragt mich. Ihr könnt mich alles fragen, ich erkläre euch das. Und wenn es für euch dann immer noch nicht passt und es nicht eure Philosophie ist, gucke ich, ob ich noch einen Plan B bis D für euch in der Tasche habe. Und wenn wir dann am Ende sind, dann bin ich auch bereit zu sagen, weißt du was, guck mal, ich habe da noch Trainer XY oder die Trainerin oder den Trainer da. Vielleicht kann der euch noch helfen. Und dann gebe ich es gerne ab, weil irgendwann kommt jeder auch an seine Grenzen, ne? Und das passiert zum Glück relativ selten. Aber das ist halt auch was, wo man individuell immer gucken muss. Weil das ist so ein Hundetraining ist super individuell. Weil wir halt nicht im luftleeren Raum leben, wie wir es schon gesagt haben, sondern wir haben halt ganz viele Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, ob das jetzt passt oder ob es nicht passt.
Ganz spannend. Und ja, irgendwie ist es ja so eine Symbiose. Also irgendwo sind wir verantwortlich, vielleicht dazu sagen, okay, ich trage halt die Konsequenzen auch dafür, wenn ich Grenzen ziehe. Und ja, das ist echt schwer, gerade für Hundeanfänger zu verstehen, dass das eine Wirkung hat. Und irgendwie bewundern ja alle Hunde, die quasi überall mit hingenommen werden können, die einfach irgendwo quasi unangeleint vor einem Geschäft sitzen könnten und sie nicht rühren.
Aber dann frag doch mal, wie die erzogen wurden.
Genau, aber dann wirklich zu akzeptieren, dass da echt eine klare Entscheidung auch von der hunderhaltenden Person hintersteht, die eben nicht alles hat machen lassen von der Umwelt, also die Umwelt, die ja nun mal auch andere Menschen umfasst und sei es eben auch Freunde und Familie. Und das Beispiel, was du jetzt also sowohl mit dem Schwiegervater hattest, als auch mit deinen Freundinnen, ja, das ist echt eine Entscheidung, da auch zu sagen, nee, das ist mein Hund, ich will das und das und das mit dem machen können. Das ist ja immer die Voraussetzung, was will ich? Also, mein Gott, wenn ich das halt alles so in Ordnung finde, dass mein Hund macht, was er will, dann brauchst du das ja auch alles nicht so zu tun, ist okay. Aber
auch das erfordert Mut, das dann in der Öffentlichkeit einfach so laufen zu lassen.
Das erfordert Mut, weil man dann halt mit den Konsequenzen rechnen muss und auch die können weitreichend sein in so einer beliebten Umwelt. Aber wir haben halt echt viel, was außer uns als Mensch-Hund-Team noch das ganze Leben so umfasst und was wir eben auch draußen finden. Und selbst wenn wir uns dann entschieden haben, wir wollen diese Grenzen und wir wollen eben auch einfach ein gewisses Ziel erreichen, dabei zu bleiben, das ist gar nicht so leicht bei den ganzen Dingen, die so drumherum mal passieren können. Und ein guter Punkt ist natürlich, also zum einen, ich muss wissen, wie funktioniert ein Hund, was kann mir alles passieren, wie verhält er sich. Das sind jetzt so Sachen, die muss man natürlich lernen, aber du hast das mit dem Beispiel mit deinem Gruppenspaziergang auch so nett gesagt. Es ist doch einfach auch mal gut. Ich muss nicht ständig die Kontrolle über alles haben. Das braucht es nicht. Wenn ich einen Hund habe, der gewisse Dinge schon gelernt hat und wo ich mich auch irgendwo drauf verlassen kann. Und ich finde, das sollte man irgendwann auf einen Hund sich können verlassen. Und eben, ich meine, klar, es gibt immer Individuen, braucht sich jetzt keiner irgendwie direkt über einen Kamm geschert zu fühlen. Die sind besser aufgehoben an der Schleppleine und unter Kontrolle, gar keine Frage, wissen wir, dass das nicht mit jedem Hund so möglich ist. Aber gehen wir mal von dem aus, der eine überschaubare Prägung, Erziehung und Sozialisierung von mir erhalten hat, den wir in unserer Umwelt auch als passend irgendwo mitführen können. Aber was sind denn so deine Tipps vielleicht, um mal ein bisschen besser diese Kontrollsucht vielleicht auch ein bisschen loswerden zu können? Was sagst du deinen Hundeleuten, was sagst du deinen Klienten dann gerne, wenn du merkst, okay, die sind da wieder so extrem drin, trauen sich das nicht? Und was sind so Sachen, die du denen gerne mit an die Hand gibst?
Vertrauensvorschuss gebe ich gerne mit an die Hand. Also, wenn der Hund, vorausgesetzt, ne, ich habe dem das beigebracht, der hat es gelernt und ich weiß, ich kann meinen Hund kontrollieren und ich weiß auch, was zu tun wäre, wenn, dann kann ich meinem Hund einen Vertrauensvorschuss geben und ich muss dann nicht alles kontrollieren, sondern ich kann Dinge laufen lassen und sagen, ich vertraue dir, dass du dich im Sinne des Teams entscheiden wirst. Tust du das nicht, bin ich bereit dazu, dir zu erklären, dass das für mich nicht in Ordnung ist. Tust du das doch, erkenne ich das an und wertschätze das. Und das ist etwas, was so vielen Menschen, wenn wir mal so einen Spaziergang dann machen und ich sage, pass auf, wir gucken jetzt, du sagst vorher nichts und achte mal bitte darauf, was dein Hund final macht. Und die Menschen sind so oft überrascht davon, wie gut sich ihr Hund dann doch fürs Team entscheidet, für Frauchen, für Herrchen entscheidet, dass sie das oft gar nicht glauben können, dass der Hund das jetzt so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und ich sage dann immer, ja, guck, siehst du, der kann es doch. Du kannst das. Du traust ihm es nur nicht zu. Ja, und traust dir selber zu, dass du es regeln kannst für den Fall, dass es nicht klappt und traust deinem Hund zu, dass er schon weiß, was zu tun ist. Natürlich haben wir da auch wieder Faktoren, wie krasse Umweltreize, wenn jetzt plötzlich ein Wild um die Ecke kommt, dass der Hund dann vielleicht, weil er dem nicht täglich begegnet, da anders drauf reagiert, als bei einem normalen Spaziergang. Oder aber auch so Thema wie Pubertät. Da ist es halt schon so, dass man berücksichtigen muss, dass in dieser Phase des Lebens eines Hundes sich impulsivere Entscheidungen ja besser anfühlen als Entscheidung fürs Team. Und wenn die Pubertät dann abgeschlossen ist, ist es genau andersrum. Entscheidungen fürs Team fühlen sich besser an als impulsive Entscheidungen. Das darf man dann berücksichtigen. Aber auch in der Pubertät können Hunde oft Dinge zeigen, mit denen man dann in dem Kontext gar nicht rechnet.
Durchaus. Und ein schöner Punkt, um da vielleicht so langsam die Kurve zu kriegen. Die Zeit ist schon wieder wahnsinnig schnell vergangen und
Ja.
wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über ganz, ganz viele Sachen reden. Aber ich glaube, nochmal sich so vor Augen zu führen, dass wir als Mensch und Hund Team natürlich eine Grundlage haben, die da heißt, was bringt denn der Hund mit, was bringe ich als Mensch mit und dann natürlich auch über die Anleitung, die ich mir von Trainern hole, dennoch einfach nicht davon ausgehen kann, dass ich eben alleine draußen unterwegs bin, sondern da viele, viele Dinge auf mich warten. Und ich finde gerade so dieses Thema, ich muss einfach auch Grenzen setzen für diejenigen, die ich nicht unter Kontrolle haben oder die ich nicht unter Kontrolle habe, weil sie einfach manchmal auf Ideen kommen, die mir nicht so passen oder nicht für mein höheres Ziel, wie du es so schön gesagt hast, sehr dienlich sind. Da wirklich das Ganze so zu steuern, wie ich das gerne hätte. Ziemliche Herausforderungen, mit denen man sich am Anfang in der Hundehaltung, glaube ich, gar nicht so bewusst war, dass man diese eingehen wird, dass man da so unterwegs sein, ja, auch muss irgendwo ein Stück weit, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat. Und umso wichtiger, dabei zu bleiben und seinem Weg weiterzufolgen und da auch entsprechend manchmal ein bisschen Vertrauen vorzuschießen und manchmal ein bisschen mehr entspannt durchs Leben zu gehen, weil man eben nicht alles immer ändern kann, nicht an allem schuld ist und nicht an allem immer, ja, so immer nur rumschrauben kann, sondern manchmal einfach auch darauf vertrauen darf, dass man bisher gute Arbeit geleistet hat und manche unvorhergesehene Situation dann doch auch für Hund und Halter gut lösbar sein wird. Und ich glaube, wer jetzt sagt, okay, da muss ich mal ein bisschen genauer nachhören oder nachlesen oder nachschauen oder mich anmelden zu den Weiterbildungen, Fortbildungen, die es da so gibt mit Eva und eben auch in der Kombination mit André Vogt, für den du ja in der Hundeschule auch angestellt bist, wo du auch ganz, ganz viel Training gibst und wo ihr aber auch gemeinsam in ganz vielen Projekten Hundehaltern und Hundetrainern ganz viel Wissen vermittelt. Die ganzen relevanten Punkte packen wir natürlich hier mit unter dem Post, sodass ihr da entsprechend weiterschauen könnt. Und ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, dir ganz herzlich zu danken für deine Zeit, für deine Ausführungen und man merkt, wie sehr du für das Thema Mensch und Hund brennst und da so wahnsinnig viel, ja, mitgibst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude weiter bei der Arbeit und würde sagen, es gibt ganz viel zu entdecken bei euch, bei dir. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Eva.
Ja, ich danke dir auch. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern, und wir können das gerne nochmal irgendwann anschließen mit einem nächsten Thema. Es könnte jetzt hier noch stundenlang weitergehen. Vielen lieben Dank.
Danke dir sehr.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.